Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Das Wort, das der heutigen Predigt am 4. Advent zugrunde liegt, steht im Lukas-Evangelium im 1. Kapitel. Es ist ein Teil der sogenannten Kindheitsgeschichte. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Herr, wir bitten dich, dein guter Geist führe uns in alle Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, lassen Sie mich so etwas wie eine Art von Überschrift über diese Geschichte und die Predigt setzen. Und mein Überschriftensatz würde lauten: Am Ende bist du entweder Teil des Wunders oder die Welt bleibt, wie sie ist, und du mit ihr. Wir brauchen uns nichts vormachen. Diese Geschichte erzählt von Dingen, die für uns moderne Menschen schlicht nicht zu akzeptieren sind. Sie passen einfach nicht in unser Weltbild, und sie haben natürlich auch damals nicht in das Weltbild gepasst. Diese beiden Kapitel des Lukas-Evangeliums, Lukas 1 und 2, sind zwar die Grundlage all unseres Weihnachtenfeierns, aber wir legen sie generell eher in die Schublade Geschichten, Märchen, Legenden. Denn die Erzählung von Wundern mag zwar schön sein und sie mag auch Sehnsüchte ansprechen, aber diese Berichte halten eben der Realität nicht stand und damit haben sie auch keine Substanz, sie helfen uns nicht. Diese Wundergeschichten taugen für sentimentale Gefühle, für Brauchtum und Kitsch und für den Heiligen Abend, aber ansonsten verräumen wir sie ja genauso, wie wir die Weihnachtsdekoration wieder verräumen. Und dennoch möchte ich noch einmal diesen Satz sagen, am Ende bist du entweder Teil des Wunders oder die Welt bleibt, wie sie ist. Und du mit ihr. Ich möchte deshalb aus gutem Grund an dieser Geschichte nicht hin und her drehen, bis sie dann endlich so klein ist, dass sie irgendwie für alle irgendwie passt. Es ist manchmal nicht untypisch, vor einigen Jahren, es ist ja klar, zur Weihnachtszeit erscheinen dann auch immer die diversen Artikel, auch in unserer evangelischen Kirchenzeitung, der Saat war das damals so. Und da ist dann das Thema umkreist worden, Meinungen für und gegen Wunder sind zu Wort gekommen. Und dann hat man schlussendlich das Wunder darin gefunden, dass jedes neugeborene Kind ein Wunder sei und dass das eigentlich Wunderbare der Glaube an Wunder sei. Da ist die Substanz auch eher homöopathisch oder flüchtig geworden. Der Punkt ist ja auch nicht, es geht ja nicht darum, dass der Glaube klein ist, der sich in solchen Äußerungen ausspricht. Es geht vor allem darum, dass ein solcher Glaube Gott selbst klein macht. Dass er Gott einsperrt in den Raum dessen, was wir Menschen für möglich und verantwortbar halten, aber dann fällt eben damit auch eine Entscheidung von großer Tragweite. Denn wenn es dieses Wunder nicht gibt, dann sind wir am Ende eben auch nicht Teil des Wunders. Das, was mit diesem Wunder an uns und für uns geschieht, dann bleibt die Welt. Da mögen wir noch so sentimental feiern und noch so schön singen, dann bleibt die Welt, wie sie ist. Diese Spannung ist keine Spannung, die erst in der modernen Zeit ihren Ausdruck gefunden hat. Als Martin Luther vor 500 Jahren über diesen Text gepredigt hat, war diese Spannung genauso präsent, wie sie es heute ist. Die Vernunft kann das, was hier berichtet wird, schlicht nicht fassen. Und wenn wir uns daran halten, was alle anderen glauben und für möglich halten, sagt er, dann gehen wir an dem vorbei, was Gott tut. Ich versuche es einmal in seinen Worten wiederzugeben, ganz leicht modernisiert. Denn es ist ein trefflicher und hoher Artikel, sagt er, der da verhandelt wird, von dem die Vernunft sich nicht könnte träumen lassen, wenn uns die Schrift nicht so gewaltig davon berichten würde. Denn wer wollte das glauben? Dadurch sonst alle Frauen, wie es denn von Gott geschaffen und geordnet ist, auf eine Weise schwanger werden, nämlich durch die Beiwohnung eines Mannes. Wer wollte glauben, dass Gott dieses eine Jungfräulein hervorziehen wollte und mit ihr etwas Besonderes anfangen würde, etwas, von dem man in der Welt noch nie gehört hat und auch nie wieder hören wird, solange die Welt steht. Dass sie schwanger und eine Mutter wird, nicht von einem Mann, sondern vom Heiligen Geist. Dass die Vernunft das wissen oder glauben kann, das ist, meine ich, unmöglich. Denn sie bleibt bei dem Sprichwort, wie man gemeinhin sagt, wenn ich tue und glaube wie die anderen, dann werde ich kein Narr. Aber, sagt Luther, ein Christenmensch muss dieses Sprichwort in den Winkel stellen und sagen, will ich ein Christ sein, so muss ich glauben und tun, was andere Leute nicht glauben und nicht tun. Denn Gottes Werke erscheinen närrisch und unmöglich, aber es sind hohe Werke, Und es geht bei ihnen über die Maßen fein zu. Genauso ist es hier auch, dass Maria, die reine Jungfrau, reine Mutter wird. Und kein Mensch auf Erden weiß darum, nur sie allein. Darum, sagt Luther zum Schluss, närrisch und unmöglich klingt das. Ja, wenn so etwas schon vorher geschehen wäre, so ließe sich das glauben. Aber dass Gott die Jungfrau allein aus allen Frauen heraus erwählt und mit ihr ein solches Wunderwerk anrichtet, das macht die Sache unglaublich. Darum sind die Christen ein besonderes, ja, ein sonderbares Volk. Dazu berufen, dass sie Dinge glauben und predigen, die für die Welt unglaubwürdige Narrengeschichten sind. Das ist das eine, diesen Sprung in den Glauben zu tun, der eben nicht auf rationalen Gründen ruht, der sich auch nicht rational einsehbar machen lässt und der Gott trotzdem zutraut, zu tun, was er tut. Aber auch wenn wir das machen, ja, ist die Sache damit nicht einfach. Ich möchte gerne ein bisschen hinschauen mit Ihnen. Hinschauen auf Maria. Denn diese Frau ist unglaublich. An Maria zeigt sich überdeutlich, was Weihnachten ist und was Weihnachten bewirkt. Und ich ziehe meinen Hut wirklich bis auf den Boden vor dieser Frau. Denn für sie hat die Situation nicht so ausgesehen wie für uns. Wenn wir, also mir geht es zumindest so, weil ich einfach sehr viele Bilder aus der Kunstgeschichte im Kopf habe, wenn ich an diese Geschichte denke, dann sehe ich die Hunderten und Tausenden Bilder von mir, die wunderschönsten, Fra Angelico und was sie wollen in Florenz, der wunderbare Engel vor Maria, Maria in ihrem schönen Kleid, die gerade sowieso klarerweise ein Gebetbuch offen hat und zu dem Engel hinschaut, vertrauensvoll. Das ist die Szene, wie sie tausendfach in verschiedenen Variationen abgebildet worden ist. So sehen wir die Geschichte, weil wir genau wissen, was kommt, weil für uns der Vorhang weggezogen ist. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Aber Maria hat es nicht gewusst. Und für sie stellt sich diese Geschichte völlig anders dar. Völlig anders. Für sie ist da ein Fremder im Raum. Ein Fremder mit einem merkwürdigen Gruß. Ein Fremder mit einer Botschaft, die man bitte nur als Zumutung betrachten kann. Maria ist ein Kind ihrer Zeit, genauso wie wir Kinder unserer Zeit sind. Und in gewissen Dingen unterscheidet sich die Zeit damals von der heute nicht. Für Maria war auf der einen Seite all das, was sie gekannt hat, ihr Alltag, die Welt, so wie sie funktioniert und gestrickt ist, beherrscht und geprägt von den Mächtigen und Reichen, eine unbarmherzige Welt, die die Starken belohnt und die Schwachen an den Rand drängt. Eine Welt mit sehr verlogenen Moralvorstellungen, die für die einen gelten und für die anderen nicht. Maria war eine Frau, die mit beiden Beinen am Boden stand, und sie wusste sehr wohl, was in dieser ihrer Welt eine Schwangerschaft ohne Vater bedeuten würde. Vorwürfe, Verachtung, abgestempelt zu werden als so eine. Das alles steht auf der einen Seite. Das ist das Handfeste. Das ist das, was sie kennt. Das ist das, was sie weiß, was passieren wird. Und was steht auf der anderen Seite? Ein Wort. Nichts Greifbares. Eine ziemlich verrückte Hoffnung. Eine Hoffnung, von der sie sich im Ernst ja fragen muss, ja, Ausgerechnet ich? Eine Hoffnung, in der es heißt, Gott wird handeln. Gott wird durch sie handeln. Sie würde zum Teil von etwas Wunderbarem werden. Dieses ihr Kind, dieser Jesus von Nazareth, würde Gottes Gesicht für die Menschen werden. Gottes Sohn, in dem Wahrheit und Liebe versöhnt sind. Gottes Sohn, dessen Barmherzigkeit nicht auf Kosten der Gerechtigkeit gehen würde, dessen Gerechtigkeit aber nicht tödlich wäre, sondern befreiend. Es würde das Wunder geschehen, dass wir alle es vermöchten, das Leben in seinen Fußstapfen neu zu erlernen. Und Maria in dieser Situation ist ein Mensch, der vor einem Wagnis steht. Dem Wagnis des Glaubens, und das heißt nicht irgendwas intellektuell im kleinen Kämmerlein emotional für sich zu pflegen, sondern sich mit Haut und Haaren sichtbar, ja, auf etwas einzulassen, dessen Konsequenzen sie nicht erahnt. Nirgendwo, ich betone es noch einmal, nirgendwo in unserer Geschichte hören wir, dass der Engel in imposantem Lichtglanz und mit ausgebreiteten Flügeln vor Maria erscheint, dass sie gar nicht anders kann, als in die Knie zu gehen und Gott die Ehre zu geben. Und auch Martin Luther hat sich diese Geschichte so angesehen und hat gemeint, wir wissen gar nicht, wie der Engel Maria entgegengetreten ist, aber der Evangelist scheine anzudeuten, dass sie sich vor dem Engel erschrocken habe, vor den Worten, die er gesagt habe. Und er macht etwas, was vielleicht realistischer ist, als es die vielen Maler gemacht haben. Er sagt, wer sagt dir, dass die Elisabeth, die Maria auf ihrem Schemel sitzt, das Gebetbuch aufgeschlagen, vor sich vielleicht noch eine Ikone oder was? Er versetzt die Situation in einen ganz und gar alltäglichen Kontext. Er sagt, Maria sei ja offensichtlich von bescheidener Herkunft gewesen, möglicherweise sei sie tatsächlich eine Magd gewesen. Eine Dienerin im Haus von befreundeten Leuten und möglicherweise war sie ja zu diesem Zeitpunkt mitten in der Hausarbeit. Könnte ja sein, dass der Engel sie gefunden hat, auf Knien, den Wassereimer neben sich und den Fetzen zum Aufwischen des Bodens. Was mir wichtig erscheint an solchen Überlegungen, ist nicht, dass es ein witziges Bild ist, sondern dass sie die Situation in eine Alltäglichkeit hineinnimmt, die der Szene jede Eindeutigkeit nimmt. Ich wage zu behaupten, keiner von Ihnen, mich eingeschlossen, würde jemanden, der zu uns kommt, eine solche Geschichte abnehmen. Keiner. Und deswegen ist der Glaube für Maria ein Sprung, der unglaublich ist. Ein Sprung ohne jedes Sicherheitsnetz. Und wir dürfen uns schon fragen, wie hätten wir uns entschieden damals? Und wofür entscheiden wir uns heute, wenn es heißt, euch ist der Heiland geboren? Was wäre geschehen, wenn Maria die Botschaft des Engels damals zurückgewiesen hätte, wenn sie sich ganz einfach abgewandt hätte, dann hätten Dinge nicht geschehen können. Die Hirten wären Hirten geblieben. Die Weisen aus dem Morgenland wären nicht aufgebrochen und Herodes hätte keine Angst bekommen. Aber die Blinden wären blind geblieben und die Toten tot. Und auch mit uns ist das so. Auch durch unseren Glauben kommt etwas in die Welt. das so nicht geschehen könnte, wenn wir nicht glauben würden. Und deswegen am Ende noch einmal dieser Satz. Am Ende bist du entweder Teil des Wunders, das dich und die Welt verändert, oder die Welt bleibt, wie sie ist, und du mit ihr. Gott sei Dank. Nicht genug Dank und unaussprechlich Dank für Maria, die geglaubt hat. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Amen.